Ja, am Anfang unseres Jahres geht es um Pläne. Und ich denke, ihr habt hoffentlich welche gemacht für euch, für das vor uns liegende Jahr. Und doch geht es ja eigentlich nicht zuerst um unsere Pläne. Ich möchte schon auch in diesem Text immer wieder einen Blick drauf werfen, auf Gottes Plan. Und die spannende Frage, wenn wir von Gottes Plan hören und von unseren Plänen, ist ja immer, wie geht das irgendwie zusammen? Ist Gottes Plan auch mein Plan? Wir wollen darauf schauen. Ich bin ja in meinem ersten Beruf ein Landschaftsplaner gewesen. Also privat bin ich eher so ein bisschen verplant, aber im Büro, wenn man da irgendwelche schönen Entwürfe und Skizzen macht und so, da geht das noch und Überlegungen anstellt. Ja, und da wäre erstmal die nächste Frage, was ist eigentlich ein Plan? Ich habe mal hier einen mitgebracht, das ist auch ein Plan. Das ist tatsächlich aus einer Diplomarbeit von mir. Und der ist ja nicht der einzige, das ist dann so eine ganze Mappe und das ist auch noch richtig alles echte Handarbeit. Er ist auf dem Kopf übrigens. So ist das manchmal. Manchmal stehen Pläne Kopf, auch bei uns. Also das wäre jetzt ein Plan, das reicht eigentlich schon so ein bisschen. Aber wir stellen uns natürlich die Frage, was macht so ein Plan aus? Ihr könnt vielleicht ahnen, wir haben eben gesprochen von unseren Plänen, von Gottes Plänen. Da gibt es bestimmt auch beachtliche Unterschiede. Und da müssen wir auch irgendwo drauf eingehen. Zunächst mal, was ist ein Plan? Wenn man so nach Wikipedia guckt, heute, wenn man was wissen will und nicht viel weiß, das geht ja vielen Leuten so wie mir, da guckt man nach Wikipedia, da steht dann, Worterklärung, Anfang des 18. Jahrhunderts von Französisch Plan. Ne? Plan kommt von Plan, also Plan. Entwurf. Grundfläche, Grundriss, habt ihr eben gesehen. Entwurf, Grundfläche, Grundriss. Entlehnt ab zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts auch mit der Bedeutung Absicht, Vorhaben. Jetzt wird es interessant, es geht letztlich auf Lateinisch plantare, Pflanzen zurück. Plantare, plantare. Also wir stellen uns so ein bisschen die Frage, was wollt ihr so im kommenden Jahr planen? Pflanzen, ja. Auch mal ganz anders gedacht, nicht so technokratisch. Also Pläne sind auch Entwürfe für die Zukunft. Sie geben uns einen Überblick und sie helfen, die Dinge, also die wichtigen Dinge, dass die nicht vergessen werden, dass die nicht unbeachtet bleiben. Denn was geschehe sonst? Sonst würde man merken, irgendwann das Ganze geht nicht auf. Ich habe gut irgendwie an vieles gedacht, aber an Entscheidendes eben nicht. Und daran mangelt es dann. Das ist ja so mein aktueller Plan, also mein Terminplan R. Was soll in diesem Jahr alles so sein? Wo passt das alles rein? Und das ist schon mal ganz gut, so ein Planer, man sortiert schon mal so das große ganze Jahr in lauter kleine Abschnitte, Monate und Wochen und Tage und da kann man planen und das ist eigentlich eine sehr gute Sache, das zu machen. So plant man sinnvoll. Und uns geht es aber heute auch immer so ein Stück weit in allen unseren Plänen, die auch jetzt in unserem Text gleich mal angesprochen werden. Christoph hatte schon angefangen damit. Wie ist das da mit Gottes Plan da drinne? Denn der Schreiber in diesem Text hat eins sehr gut verstanden, der diesen Text geschrieben hat. Wir Menschen sind immer am Planen irgendwie. Wir haben immer irgendwo was so vor uns. Und da gibt es einen Entwurf, wie wir das gestalten oder machen wollen oder dahin kommen wollen oder etwas erreichen wollen. Ja? Wir möchten unser Glück, unseren Erfolg planen. Wir hoffen, das irgendwie in den Griff zu bekommen mit unseren Plänen. Und es ist so eine Erkenntnis, die hat, glaube ich, auch viele von euch, die hier sitzen und mich eingeschlossen. Leider fragen wir manchmal ganz zum Schluss erst. Und was sagst du dazu, Herr und Gott? Was sagst du zu all meinen Sachen, die ich hier so reinschreibe oder vorhabe und die ich mir vornehme? Wo willst du hin mit mir? Wie sieht das aus in der Zeit, die du mir noch gibst? Ich lese uns jetzt mal diesen Ausschnitt aus dem Jakobusbrief. Der ist im 4. Kapitel. Da steht: Wohlan, nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen und wisst nicht, was morgen sein wird? Was ist euer Leben? Dunst seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. All solches Rühmen ist böse. Ihr habt sicher gemerkt, diese Worte kritisieren nicht, dass Menschen Pläne machen. Man könnte sagen, was für Gott gut ist, kann für den Menschen kaum schlecht sein. Gott wird uns in der Bibel als einer beschrieben, der nicht irgendwie chaotisch, launenhaft, zufällig die Welt macht und ihre Geschicke lenkt. Denken wir nochmal an den ursprünglichen Wortsinn von planen, pflanzen. Gott pflanzt einen Garten, Plantare. Ein Garten ist davon bestimmt, dass er geplant und gestaltet ist. Und Gott stellt dann Menschen hinein mit dem Auftrag, diesen Garten auch selbst zu gestalten. Also auch selbst mit zu planen. Ganz einfach. Und ihn zu bewahren. Gott hat einen Plan durch die ganze Geschichte. Das ist ja nicht nur am Anfang. Nicht? Das ist so eine Theologie des Deismus. Gott hat am Anfang mal was gemacht und jetzt läuft alles irgendwie. Völlig egal. Nein. Gott ist auch jetzt der, der alles im Blick hat, im Griff hat, der weiß, wo es hingeht. Durch die Geschichte. Und Gott gibt uns Menschen, die wir davon eigentlich wenig verstehen, trotzdem Einblicke. Also wir dürfen bescheiden sein. Einblicke. Das heißt nicht, ich weiß alles. Einblicke. Sein Wort, die Propheten, Jesus zeigen das. Gott hat einen Heilsplan. Also Gott hat ein Ziel, was wirklich gut ist, was wirklich zu einem guten Ziel führt, wo etwas aufgeht, was, wo man aufatmen kann und sagen kann, wow, ist das gut, endlich. Das ist Gottes Plan in dieser Welt. Also der Jakobus, der hier an vielleicht diese Kaufleute, die es damals gab, eher so vielleicht wie so ein Vorbild, also ein Beispiel gibt. Vielleicht waren auch in der Gemeinde, Jakobus war ja ein bekannter Leiter der Gemeinde von Jerusalem. Vielleicht gab es auch in der Gemeinde solche Kaufleute, die irgendwo im ganzen antiken Mittelmeergebiet unterwegs waren und ihre Geschäfte machten, kann auch sein. Also Jakobus spricht sich nicht gegen das Plänemachen aus. Er sagt, es ist nötig. Das entspricht dem Gestaltungsauftrag Gottes. Ich bin reingenommen in diese Welt, Pläne zu machen. Auf Dinge zuzugehen, mir Dinge vorzunehmen, zu handeln. Hat ja einen doppelten Sinn, das Handeln. Das ist eine Grundeinsicht des Schöpfungsberichtes. Aber es gibt ja auch gerade da einen Unterschied nochmal. Und auch in der Schöpfungsbericht, da wird das ja auch deutlich, die Menschen wollten es besser wissen. Die wussten besser, was ihnen vielleicht gut ist oder schmackhaft oder nett oder weise, schlau und sonst wie. Und seitdem das so ist, dass Menschen das immer besser machen wollen, begann es immer mehr dunkel zu sein in dieser Welt. Bis in unsere Tage, auch wenn Gott in diese Dunkelheit Licht gab. Aber die Dunkelheit ist da. Die Dunkelheit nimmt zu, vielleicht. Aber Gott hat einen guten Plan und sein Plan bleibt. Und Gott gibt diesen Plan nicht auf. Auch mit den Menschen nicht. Er lässt sie nicht einfach laufen. Er gibt Lichtblicke auf seinen Plan. Weihnachten ist das zum Beispiel. Ein riesig großer Lichtblick. Und was damit freigesetzt wird oder losgeht, Jesus kam, um sichtbar zu machen. Paulus sagt hier, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Galater 4, Vers 4. In 1. Timotheus 2, 6 auch noch was sehr Schönes, der sich selbst gegeben hat, da redet er auch von Jesus, als Lösegeld für alle, als ein Zeugnis zur rechten Zeit. Also ich sag mal, Gott ist fahrplanmäßig. Gott kommt nicht zu spät. Sein Plan ist immer noch in Kraft. Gott weiß, wann was dran ist. Im Unterschied ganz viel zu unseren Plänen. Gott braucht keinen Plan B. Es ist nicht so, er ist nicht so verplant wie wir. Wir machen Pläne und merken irgendwann, Mist, das hat nicht geklappt. Das ging daneben. Also brauche ich eine andere Lösung. Ihr habt da draußen den Treppensteiger gesehen. Ha, den habe ich sehr euphorisch besorgt und hoffte, dass der Rollstühle die Treppe hochbringt. Und nur passte er leider nicht. Ärgerlich. Plan B ist nötig. Die Bibel redet ja manchmal sehr menschlich von Gott, um so in unser Denken reinzukommen, damit wir erstmal hinhören. Und da spricht sie manchmal so, als ob Gott auch an Stellen kommt und feststellen muss, oh Mist, was habe ich denn da gemacht? Klappt nicht. Denken wir an die Noah-Geschichte, nicht? Wo Gott irgendwie so sagt, ach du Schreck, ja Mensch, jetzt habe ich die Menschen gemacht und es wird immer schlimmer und jetzt muss ich irgendwie meine Lösung einfallen lassen. Und zum Schluss sagt er, ja, aber das ist jetzt eigentlich auch nicht so die richtige Lösung. Das ist sehr menschlich gedacht, aber es entspricht nicht ganz der Tatsache. Als Jesus kam, um für die Schuld aller Menschen und ihr verlorenes Leben zu sterben, da war das nicht der Plan B, an dem Gott dann gedacht hat, irgendwie habe ich es am Anfang nicht richtig hingekriegt, jetzt muss ich mal schauen, wie ich es jetzt hinkriege. Nein, keinesfalls. Es war sein Plan vor Erschaffung der Welt. Es gehört zu seiner Liebe dazu, dass er sagt, okay, ich liebe Menschen und ich schaffe Menschen. Ich weiß, diese Menschen machen das falsch. Ich weiß, es läuft falsch, aber ich liebe sie und ich schaffe sie. Und sie sollen aus meiner Liebe leben. Gott hat von Anfang an gesagt, ja, ich weiß, was ich dann tun werde, damit diese Menschen nicht verloren gehen. Ich weiß genau, was ich tun werde. Und dann geschieht es, über viele Jahre hinweg, zur richtigen Zeit, als die Zeit erfüllt war. Ein Zeichen der Zeit, Jesus kommt. Und wir lesen das, wenn wir Bibel lesen und wissen wollen von Gottes Plan, das sollten wir wissen. Ich finde es ganz wichtig, dass Christen und Leute, die an Jesus glauben, sich bekannt machen mit Gottes Plänen. Das ist ganz wichtig, weil wir sonst irgendwie in unseren Köpfen in völlig falsche Richtungen abdriften mit allem, was wir sonst tun. Auch der Epheserbrief, Kolosserbrief zeigt uns dieses Bild, dass Gott nie einen Plan B braucht. Er sieht das, er weiß das, wie er in dieser Welt vorgeht und wie er auch mit unserem Leben vorgeht, obwohl so vieles ganz, ganz anders läuft bei uns. Gott hat das alles schon im Blick. Er ist nicht verlegen. Er muss nicht zurückrudern. Und das ist erstmal eine Wahrnehmung, die wir brauchen. Meine Pläne, Gottes Pläne, Riesenunterschied. Ich kann ständig revidieren. Gott muss nicht revidieren. Gott geht auch Umwege mit. Gott lässt sich auf Dinge ein. Er lässt Dinge geschehen, die wir nicht verstehen, die ich nicht verstehe. Aber er ist gnädig. Wir sehen das manchmal gar nicht. Wir stellen Fragen, warum? Gott ist gnädig. Er könnte ja längst machen, Schluss, aus, vorbei. Macht er nicht. Und dann gibt es noch was ganz Wichtiges, was wir nicht vergessen dürfen, was Gottes Pläne kennzeichnet. Wir können sie nicht durchschauen. Wir können sie nur ganz eingeschränkt begreifen. Nur so weit, wie sich Gott uns begreifbar macht und etwas von seinen Plänen zeigt. Und das tut er aber ausreichend. In Jesus wird ja eine riesige Tür aufgemacht, die uns Gottes Plan der Rettung sichtbar werden lässt. Auch dann erkennen wir ja nicht alles. Denn Gott ist ja ein verborgener Gott. Und er zeigt sich nur dem, der ihn wirklich ernst nehmen will. Das finde ich ganz wichtig. Auch beim Bibellesen zeigt sich Gott, wenn wir ihn ernst nehmen wollen. Wenn wir nur mal so oder nur mal, um irgendwas schlauer sagen zu können, Bibel lesen und mehr wissen zu wollen, dann wird vieles uns, unser Herz nicht erreichen. Wenn wir ehrlich fragen und sagen, Gott, ich will das wissen. Ich will das wissen, wie du bist. Ich will das wissen, was für mein Leben gilt. Ich will das wissen. Dann redet Gott. Und wisst ihr, was das heißt? Gott ernst nehmen wollen? Ihn fürchten. Gott fürchten. Das sagen wir nicht nur so. Gott wirklich ernst nehmen wollen. Gott ist ernst zu nehmen, wenn ich das nicht tue, wenn ich das merke, verliere ich eigentlich das Wichtigste für mein ganzes Leben. Die Bibel sagt ja in Sprüche 9, Vers 10, der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Ganz altes Wort, Weisheitsliteratur, Altes Testament. Der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. An diesem Wort hat sich nichts geändert, gar nichts. Wir sollten aufhören, Furcht wegzudiskutieren in Respekt. Das ist Quark. Furcht ist wirklich, ich merke, wenn ich Gott nicht ernst nehme, hat das Konsequenzen für mein Leben. Wir hatten gestern eine schöne Losung. Wer ist es, der den Herrn fürchtet? Ihm weist er den Weg, den er wählen soll. Ist genau derselbe Tenor drin. Wenn ein Mensch sagt, Gott, ich nehme dich ernst, wird er erleben, wie Gott ihm Wege zeigt. Werden seine Pläne klar? Kann er klare Entscheidungen treffen? Wer es nicht tut, eiert rum. An diesen Stellen wird deutlich, auch Gottes Ziel ist, dass sein Plan in unser Leben reinkommt. Dass der Mensch Gottes Willen erkennt und diesen guten Weg geht. Und natürlich spricht die Bibel, wir haben es ja eben gehört, das Wort Plan kommt vom Plantare und so und ist natürlich erst im 18. Jahrhundert entstanden. In der Bibel finden wir es in dem Sinne nach gar nicht, aber wir finden ganz viel über Gottes Willen. Über Gottes Wege, über Gottes Wahrheit finden wir ganz viel. Also, wir können jetzt Bibelstelle anfangen. Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Du weißt es. Gottes Wort halten, Recht tun steht da eigentlich. Recht tun. Tu es richtig. Güte lieben, oder steht da. Demütig sein. Es ist dir gesagt, Mensch. Es ist kein Geheimnis. Es ist uns kein Geheimnis. Wenn wir an diesen Stellen anfangen würden und würden sagen, okay, ich will mich, will da mal hinhören, ich will das für mein Leben gelten lassen. Was hat denn Gott gesagt? Was ist denn Recht vor ihm? Was ist denn Recht für mein Leben, mein Beziehungsleben, mein Umgang mit mir selbst und mit anderen Menschen? Was ist denn Recht? Ey, da wird schon was passieren. 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass Menschen Hilfe finden. Nicht alle erreichen Gottes Willen, das ist ganz klar. Das verstehen wir vielleicht nicht. Gott will etwas, es muss nicht in jeder Hinsicht für jeden aufgehen. Aber Gottes Wille bleibt schon, der ist da. Gott Wille bleibt bis zuletzt, für dein Leben auch. Er gibt nicht auf. Oder, aber das ist Gottes Wille, eure Heiligung. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Dass ihr meidet die Unzucht, unordentliches Leben, ungerechte Handlungen, egoistisches Treiben. Oder ganz einfach Jesus, der sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet, so wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Also der Plan Gottes ist schon ziemlich klar. Also wir können nicht rumeiern und sagen, wir wissen Gottes Plan nicht. Wir haben ihn, wir sehen ihn, wir haben diese Durchblicke, wir haben diese Einblicke. Gott legt nicht sein ganzes Denken und seine ganze Weltregierung vor uns aus, muss er nicht. Aber er gibt uns die Einblicke, die uns dienen, helfen, stärken. Daran erinnert Jakobus diese Leute hier, die sich in ihren Ideen ziemlich schlau fühlen, ziemlich erfolgversprechend denken. Die halten ihr Leben und ihr Gelingen und alles selber im Griff zu haben. Alles machen zu können. Er mahnt und deutet irgendwie an, wenn da Gottes Plan nicht in deinen Lebensplan kommt, wundere dich bitte nicht, wenn du dann vor Ergebnissen stehst, in denen du beschämt bist, verletzt, traurig, unerfüllt, zurückgelassen wirst. Wundere dich nicht. Jakobus bezeichnet dieses Handeln der Menschen hier, das finde ich sehr interessant, die Gottes Willen irgendwie an die Seite schieben, immer an die Seite, immer ihre eigenen Sachen sind das Wichtigste. Gottes Willen ist irgendwo, naja, zum Schluss nochmal, das ist ja immer so der Versicherungsgott, den wir brauchen. Gott, sag mir deinen Willen, ist das der richtige Partner? Ich brauche nur die Versicherung, den Versicherungsschein, dass da nachher dann ja nichts passiert. Passiert dann was, ist Gott der Dumme. Nee, Verantwortung habe ich nicht übernommen. Das ist nicht so unbedingt das Fragen nach Gottes Plan und Willen. Also Jakobus bezeichnet diese Leute hier als übermütig. Meine Oma hat ja gesagt, Übermut tut selten gut. Das kennt ihr, ne? Und ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich so ein Typ, ich surfe gerne auf so einer Welle, wo ich mal mich so richtig toll fühle und so richtig stark fühle und so richtig eine tolle Idee habe und ich verliere mich da rein und naja, also es tut selten gut. Vielleicht tut es manchmal auch gut, Menschen, ein bisschen Übermut. Aber da ist ja was dran. Jakobus redet hier vom Übermut. Also da ist einer so energiegeladen, so eifrig auf das ausgerichtet, was er jetzt machen könnte und machen möchte und plant und wo er sein Glück findet und Erfolg hat. Und wir merken, dass uns das ja sehr begeistert und sehr mitzieht. Das ist so. Und Übermut hat auch noch eine Seite, nämlich, dass dann, wenn Menschen dann kommen und sagen, hast du schon mal überlegt, ob das vielleicht wirklich so sinnvoll für dich und deine persönliche Entwicklung ist? Hast du überlegt, ob du damit wirklich so in deinem Leben weiterkommst? Die mag man nicht. Ich weiß doch, ey, das ist so toll und ich will dahin und das möchte ich haben und das ist gut. Das ist Übermut. Ich lasse da gar nicht so reinreden in mein Leben. Ich habe da so meine Sachen und meine Vorstellungen und das schwebt mir alles so vor, wie schön das sein könnte. Und wir wissen zu gut, wie schnell da die Sachen doch nicht so gut gedacht waren und dann am Ende eine Bauchlandung machen. Das Problem ist, wie gesagt, nicht unser Schaffenwollen, Energie einzusetzen, auch nach Glück zu suchen, das ist überhaupt nicht das Problem. Gott verbietet das nicht. Aber er sagt, nimm mich mal in deinen Plan rein. Lass mal meinen Plan in deinen Plan rein. Gib mir mal Raum in deinem Leben. Gib mir mal Raum in deinem Tun. Lass dich nicht von dem, nur was dir gerade so kitzel und schön ist und ha, lass dich doch nicht davon bestimmen. Hör mal auf mich. Ich habe dir was ganz Wichtiges zu sagen. Also ich komme nochmal zurück. Ich hatte es schon gesagt, wie kommen Gottes Pläne denn in mein Leben? Gottes Furcht. Anfang von Weisheit. Ey, verstehe ich. Jetzt sehe ich die Sachen ein bisschen anders. Jetzt könnte ich vielleicht meine Entscheidung nochmal ganz anders treffen. Gottes Furcht. Gott ist ernst zu nehmen. Jesus sagt das auch, als er seine Jünger beten lernt. Dein Wille, dein Name, dein Reich. Das ist der Anfang. Da soll es hin. Gottes Wille, Gottes Name, Gottes Reich. Hat was damit zu tun. Und wenn ich das nicht suche und nicht in meinem Alltag irgendwo das drin ist, dann geht das Wichtigste verloren. Der Jakobus stellt so eine ganz blöde Frage. Was ist dein Leben? Vielleicht kann man auch sagen, für was ist dein Leben? Wir merken schon, wenn das Leben in einem richtigen Zusammenhang steht, kann daraus Gutes werden. Wenn wir es aus dem richtigen Zusammenhang lösen, wird es schwierig. Der Jakobus gibt eine ungeschminkte Antwort auf dieses Was ist dein Leben? Das schmeckt uns nicht so sehr. Ein Dunst. Gerade da, auf einmal weg. Ja, und wofür hast du jetzt gelebt? Wofür hast du jetzt dein Leben gelebt? Wofür hast du dich jetzt eingesetzt? Was war das? Das ist schon eine ganz entscheidende Frage, die uns ein Stück weit prägen soll. Also hier geht es ja nicht darum, dass wir in irgendeine Angst kommen sollen, sondern das ist die Realität. Das ist die Realität, dass ich morgen vor etwas stehe, wo ich sage, Mensch, warum habe ich das denn nicht gemacht? Jetzt kann ich es nicht mehr. Das ist die Realität. Was zählt wirklich? Wir haben Gottes Willen gehört, Gottes Wort halten, Güte lieben, demütig sein. Fragen, wie ist mein Leben wirklich mit Gott verbunden? Heiligung. Fragen, wie können andere Menschen Leben finden bei Jesus? Wie lebe ich liebend? Wie bin ich einer, der Menschen liebend begegnet? Das sind ja alles ganz klare Sachen. Die kann man doch nicht irgendwie sagen, ich weiß es nicht. Da spricht Gott in unser Leben rein und der Jakobus hält uns das so ein bisschen vor Augen. Es geht nicht darum, dass wir aus der Welt aussteigen. Wir haben Aufgaben und Verpflichtungen und Dinge müssen getan werden. Das ist überhaupt keine Frage. Wir sind beteiligt an der Schöpfung Gottes. Immer noch. Aber wie lebe ich das in seinem Willen? Das färbt doch dann ab. Wir werden eingeladen, heute neu festzumachen und solche Dinge vorzunehmen. Und wir merken aber auch an dieser Stelle, dass wir da so kraftlos sind. Denn wir haben das ja nicht intus. Die Liebe, die Demut. Habe ich das intus? Nein. Ich merke da immer wieder, dass Gott mir an mir etwas tun möchte. Wir haben ja heute auch so einen schönen Wochenspruch: Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Ah ja, da findet sich sowas. Dass in mir ein ganz anderer Motor plötzlich ist, etwas ganz anderes, was mich innerlich leitet, was Gott in mein Leben reinlegt. Geist Gottes. Etwas, was mich hinzieht in Güte, in Liebe. Nicht der druckmachende Geist, du hast noch nicht und du musst noch. Wo bist du eigentlich, was bist du für einer? Das ist nicht der druckmachende Geist. Gottes Geist ist ein Geist auch der Liebe und auch der Demut. Der ist so demütig, dass der sagt, wenn du jetzt, ich rede mit dir und rede mit dir und rede mit dir und du hörst nicht, dann sagt er, na gut, nun geh deinen Weg. Ich bin jetzt eigentlich, ich halte jetzt einfach den Mund. Ich sag nichts mehr. Also wir sollen das immer wieder so entdecken, Jesus möchte unser Leben erfüllen mit Gottes Plan. Er ist der Plan Gottes in unserem Leben. Und da braucht es immer wieder auch, dass wir da sagen, Jesus, wir brauchen es, wir brauchen es. Mir fehlt die Liebe, mir fehlt die Demut, mir fehlt der Ausblick auf deinen Willen, sehr oft. Warum sonst beten wir denn, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, weil wir merken, kriegen wir gar nicht hin, haben wir gar nicht so drauf, ist gar nicht unser erstes Ziel, aber da im Gebet ist es das, das Erste. Und dann kommen wir auch, wir kommen da auch mit unseren ganzen Bedürfnissen, mit allem, was unser Leben ausmacht. Wir kommen da auch, wir sind da nicht vergessen, nicht verloren, wir gehen da nicht unter, aber da erfüllt sich was, wenn wir so beten. Und wenn wir das Erste beten, wird das Zweite erst richtig möglich. All das, was wir brauchen, wird sich erfüllen. Ich denke, das hat die richtige Reihenfolge. Und darum geht es den Jakobus eigentlich. Ihr kennt alle die schöne Rede und Wendung, so Gott will und wir leben. Das ist manchmal eine Floskel gewesen, aber der Jakobus, der sagt uns das ja hier als Lebens, sag ich mal, Motto. Mach was, leb was, du kannst das tun und dieses tun, tu es. Aber im Willen Gottes. Frage nach Gottes Willen. Und dann geh los und tu und handle. Du sollst ja nicht aufhören. Das finde ich ein gutes Wort für dieses Jahr und auch ein herausforderndes für mich und für uns. Lassen wir uns doch mal drauf ein. Amen. Lieber Vater, du meinst es gut, du möchtest nicht unser Leben in irgendwelche komischen, engen Dinge reinzwängen und uns irgendwo ständig unter eine Überforderung stellen, sondern du möchtest, dass wir in etwas hineinkommen, wo wir merken, dass es wirklich zum Segen und zum Heil und zum Guten für mich und auch für die Welt. Du bist bei uns am Arbeiten, du redest durch dieses Wort, du ermahnst uns auch, du kennst auch, wo wir so festgefahren sind und festgelaufen sind in unseren eigenen Vorstellungen. Und darum redest du zu uns, weil du uns ja liebst, weil du uns ja in unserem Leben beschenken möchtest, reich machen möchtest, weil du uns bewegen möchtest. Wir bitten dich, dass wir das verstehen, was du uns gesagt hast durch deinen Geist und dass wir dem dann auch Raum geben, dass dann genau das geschehen kann, ja, was du vorhast, dass deine Pläne in unserem Leben etwas sichtbar werden. Danke, dass wir da niemals die Perfekten sein müssten, aber dass du doch an uns etwas tun kannst und willst. So segne uns auch in diesem Jahr, etwas von deinen Plänen mehr und mehr zu verstehen, für uns auch. Amen.